Ein traditionsreicher Autobauer, der sich nach Jahren der Unsicherheit operativ stabilisiert hat, eine Elektrowende, die den OEM organisatorisch neu sortiert und eine Allianz, die dem Konzern einst Schlagkraft brachte, heute aber vor allem Fragen nach Abhängigkeit, Machtbalance und strategischer Beweglichkeit aufwirft. Die Rede ist von Renault. Wir schauen in der aktuellen Folge, was mich bewegt, darauf, wie es um die Franzosen steht und vor allem, in welche Richtung es für sie geht.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Yannick, wir schauen heute auf Renault.
Bonjour, Pascal.
Bonjour. Warum schauen wir auf Renault, Yannick?
Warum schauen wir auf Renault? Wir wollen uns anschauen, wie sich Renault tatsächlich momentan strategisch auch so ein bisschen neu aufstellt. Also wir haben ja in den letzten Jahren oder in den letzten Folgen Podcasts ja gar nicht so häufig nach Frankreich geschaut, sondern haben uns eher im eigenen Saft gedreht und vor allem natürlich auch auf die Deutschen geschaut. Wir haben auch auf einen US-Amerikaner mit Lucid neulich geschaut. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen auch einmal natürlich mal nach Frankreich schauen. Ein wichtiger, großer, traditionsreicher europäischer Autohersteller, der, wie gesagt, bei uns immer so ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Wir schauen da natürlich hier und da auch mal hin. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich läuft Renault immer so ein bisschen unter dem Radar und ist natürlich aber trotzdem ein absolut wichtiger Player, gerade in Europa. Ist ein absolut internationaler Player mit den in der Allianz, die ja momentan so ein bisschen oder die in letzter Zeit ja so ein bisschen gebröckelt ist mit Mitsubishi und mit Nissan. Da gab's ja einiges an Hoch und Auf und Abs an der Stelle, mit inklusive jetzt auch den CIO-Wechseln und einer wechselvollen Geschichte an der Stelle. Also da ist viel los tatsächlich in Frankreich, deswegen lohnt sich da der Blick auf jeden Fall mal.
Auf jeden Fall. Und das Ganze hat ja auch wirklich einen aktuellen Aufhänger, denn es wurde ja eine neue Strategie vom, ich sag mal, neuen CEO, der ist das ja auch schon seit letztem Jahr, von François Prevot vorgestellt. Also jetzt, man könnte sagen, seine Strategie für Renault für die nächsten Jahre. Und das ist jetzt, haben wir zum Aufhänger genommen, uns genau das mal anzuschauen, was du gerade gesagt hast. Aber schauen wir vielleicht mal drauf. Renault hat definitiv, und ich glaube, da tritt man den französischen Kollegen da nicht so nahe, wenn man sagt, dass sie auch bewegte Jahre hinter sich haben und auch wirtschaftlich schwierige Jahre hinter sich hatten. Aber ich denke, man kann und muss konstatieren, dass Renault heute kein klassischer Sanierungsfall mehr ist. Die operativen Zahlen sind gut. 2025 lag der Umsatz bei 57,9 Milliarden Euro, das operative Ergebnis bei 3,6 Milliarden Euro und die Marge bei 6,3%. 6,3% Marge ist für einen, ich sag mal, eher volumenorientierten Hersteller überhaupt nicht schlecht. Ja, also das sind wirklich einfach Zahlen, die können sich insgesamt sehen lassen. Gibt eine kleine Kehrseite der Medaille, denn die Marge ist gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt also, daran kann man schon erkennen, dass das Ganze jetzt auf absolut sicherer Basis eben noch nicht steht. Man steht stabiler da als in den Vorjahren, aber ein bisschen wackelig ist das Ganze dann eben doch noch und vor allem auch bilanziell anfällig, denn Renault hat auch gleichzeitig einen sehr hohen, milliardenhohen Nettoverlust, 25 geschrieben, weil die Nissan-Beteiligung neu bewertet wurde. Und da sehen wir dann auch schon, du hast es gerade angekündigt, die Allianz, wo wir uns natürlich auch heute in der Folge mal so ein bisschen die Frage stellen, okay, was hat es in den vergangenen Jahren eigentlich gebracht? Sicherlich über einige Jahre ein Erfolgsmodell, aber großes Fragezeichen, heute immer noch ein Erfolgsmodell, diese Allianz. Da wollen wir eben dann auch mal drauf schauen. Wenn wir vielleicht dann mal gucken und wenn wir mal schauen, wo Renault herkommt, dann gucke ich jetzt natürlich nicht und ich verschone jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit der über 125-jährigen Geschichte von Renault. Also ich fange nicht an, dass an einem lauen Sommertag 1898 ein Automobilhersteller gegründet wurde. Schade eigentlich, aber da reicht vielleicht die Zeit nicht zu und Wikipedia lesen, das kann dann auch jeder, der zuhört. Aber ich fange mal so mit den vergangenen so 4-5 Jahren an, zu dem Zeitpunkt, als Luca de Meo als CEO 2020 übernommen hat und dann eben auch 2021 sozusagen seine Strategie vorgestellt hat, denn die hat mit einigem gebrochen, wofür Renault bis dahin stand oder wie Renault bis dahin unterwegs war in der jüngeren Vergangenheit der Unternehmensgeschichte. Und zwar hat Luca de Meo 2021 das Strategieprogramm Renaulution vorgestellt und hat eben damit einen klaren Kurswechsel eingeleitet, Renault sozusagen in die Transformationsphase gebracht, weg von der alten Logik aus Volumen, Marktanteile. Das war natürlich viele Jahre vorher, über 20 Jahre vorher natürlich so ein bisschen der Pfad, den man als mittelgroßer, sage ich mal, mittelgroßer Volumenhersteller auch gegangen ist, nämlich der Versuch, im globalen Spiel mitzuspielen. Und Yannick, wenn wir selber mal so ein bisschen an die Phasen jetzt auch so in den Nuller- oder Zehnerjahren zurückdenken, da war es ja im Prinzip ein globales Wettrüsten. Wer ist der größte Automobilhersteller? Wie viele Millionen Fahrzeuge verkauft man tatsächlich? Volkswagen versus Toyota. Also das waren ja wirklich die bestimmenden Schlagzeilen. Das war die Phase, in der es im Prinzip um Volumen um jeden Preis ging. Ja, und Renault hat lange Zeit in diesem Spiel mitspielen wollen. Auch einer der Gründe, warum es überhaupt zur Allianz mit Nissan kam, gehe ich gleich noch drauf ein. Aber damit hat Luca de Meo jetzt ganz klar gebrochen, weil er festgestellt hat, es bringt uns wirtschaftlich, es bringt uns operativ in die berühmte Teufelsküche, wenn wir versuchen, an allen Ecken und Enden, auch an allen Ecken und Enden der Welt und in allen Märkten und so weiter, in allen Segmenten mitspielen zu wollen, mit dem Versuch, ein großer Player zu werden. So, das hat dann irgendwann einfach vor allem wirtschaftlich nicht mehr funktioniert, weshalb Luca de Meo dann eine Strategie ausgerufen hat, ganz klare Disziplin, weniger Ballast, saubereres, bereinigtes Portfolio. Also es ging ihm eher darum, die Nische zu finden, also wirklich einfach die Identität von Renault so ein bisschen wiederzufinden, klar zu sagen, wofür Renault steht und dann aber auch wegzulassen, wofür Renault nicht steht und nicht stehen will. Ja, das war so ein bisschen die Strategie, die Luca de Meo damals ausgerufen hat und weg einfach von dem Prinzip, möglichst viele Autos verkaufen zu wollen. Ne? Und was dann ganz spannend ist, ist, dass er gleichzeitig, dazu gehört er dann aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Strategie, auch Tochterunternehmen zu gründen. Auf der einen Seite Ampere als Tochter für die Elektro- und Softwarepläne. Man könnte also sagen, das Moderne, das Neue, die neuen Automobilthemen hat Renault dann auch, wie so viele Player tatsächlich eben, die Strategie gewählt, das Ganze in einem sogenannten Schnellboot auszulagern.
So ein bisschen wie Carriot eigentlich.
Genau, ein bisschen wie Carriot, aber vor allem auch schon auch die Elektrothemen damit rein, was ja bei Carriot jetzt nicht so eine Rolle spielt, aber einfach diese neuen, modernen Themen, dass man die eben in einem Tochterunternehmen Ampere ausgelagert hat, um natürlich auch so ein bisschen vielleicht ja auszutesten, wo das hingeht. Auf der einen Seite vielleicht auch anderen Entwicklungszyklen zugesteht, sich schneller entwickeln zu können. Auf der anderen Seite aber auch das Risiko vom Markenkern von Renault so ein bisschen fernzuhalten, falls es damit nicht, vielleicht dann doch nicht so funktioniert oder doch nicht in die richtige Richtung geht. Denn gleichzeitig hat man zum Beispiel auch Horse gegründet, also eine Zulieferertochter, kann man sagen, die sich eben um den Antriebsstrang kümmert, und zwar den klassischen Antriebsstrang, den verbrennungsmotorischen Antriebsstrang, Horse Powertrain, wurde aufgebaut. Und daran erkennt man ja schon so ein kleines bisschen, okay, Entwicklungsaktivitäten, die werden so ein bisschen ausgelagert, um dann auch den einzelnen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auch so bewegen zu können, wie man sich bewegen muss, um voranzukommen. Und das Risiko aber so ein bisschen in einer vielleicht noch Phase, in der vielleicht nicht hundertprozentig klar ist, wie sich welcher Bereich entwickelt, um das Risiko so ein bisschen auch von der Kernmarke wegzuhalten. Und ja, der letzte Strategiepunkt, den Luca de Meo angestoßen hat, und das ist dann auch schon ein schöner Weg rüber im Prinzip zur Allianz, ist, dass man die Internationalisierung sehr fokussiert vorangetrieben hat und vor allem den indischen Markt sehr in den Fokus genommen hat. Und dort eben auch die komplette Kontrolle über das Renault-Nissan Joint Venture dort vor Ort übernommen hat, um eben, was die Allianz angeht, diesen indischen Markt komplett als Renault zu kontrollieren. Ja, um da eben diesen Wachstumsmarkt, auch Produktionshub aufzubauen. und sich dort eben mehr Eigenkontrolle zu wünschen. Und das zeigt natürlich auch Yannick schon ganz schön den Bruch, vor allem auch so in der Ära Luca de Meo mit der Allianz. Ne? Aber Yannick, vielleicht mal dein Gedanke zu dem, was ich gerade gesagt habe, also so ein bisschen dieser erste Part in den letzten 5 Jahren, hat Luca de Meo aufgeräumt mit alten Strukturen, mit vor allem aber auch alten Vorhaben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich einfach ganz klar, Renault ist eigentlich das klare Bild dafür, wie man eigentlich so mit veralteten Wachstumsfantasien eigentlich über Bord wirft, ne?
Ja, das stimmt ziemlich. Und es war ja quasi in den letzten Jahren auch zu sehen, dass man sich da strategisch doch irgendwie so ein bisschen versucht hat, schon wieder zu konzentrieren. Und wie gesagt, genau was du jetzt eben auch gerade schön gesagt hast, eben diesen Wachstumsfantasien da auch so ein bisschen, also auch einen Riegel vorzuschieben, beziehungsweise das auch wieder auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das Bröckeln der Allianz, das wir ja jetzt in letzter Zeit gesehen haben oder was sich ja verstärkt hat, auch ein bisschen auch durch den Antrieb, den wir durch Nissan gesehen haben, weil auch Nissan ja sich jetzt gerade im letzten Jahr auch nochmal geschüttelt hat an der Stelle und da auch große, große Schwierigkeiten hat. Da wird jetzt auch gerade, ja, haben wir in einigen der letzten Folgen ja auch schon besprochen, da wird ja gerade viel Tafelsilber, sag ich mal, auch wieder rausgehauen gerade und versucht sich da auch finanziell wieder auf bessere Füße zu stellen an der Stelle.
Definitiv. Und wenn wir gerade den Übergang zur Allianz schon haben, ich glaube, wir können über Renault nicht sprechen, ohne die Allianz Renault, Nissan, Mitsubishi zu besprechen. Deswegen an der Stelle einfach, es ist einfach wichtig zu verstehen, wo Renault herkommt und wo Renault heute steht. Dafür muss man über diese Allianz sprechen. 1999 wurde die ins Leben gerufen vom damaligen Renault-Chef Louis Schweitzer, der eben von in den 90er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre Chef von Renault war und als Architekt, als Initiator dieser Allianz galt. Und im Prinzip kann man es ganz einfach runterbrechen. Warum kam diese Allianz zustande? Nissan war in tiefer Krise finanziell, Renault wollte Größe. Ja, also Allianz-Idee, Renault bekommt quasi Skalierungsmöglichkeit, Internationalisierungsmöglichkeit, bekommt einen Footprint vor allem auch in Richtung Ferner Osten, in Richtung asiatischer Raum und hat da eben Renaults Größenfantasien sozusagen bedient. Und auf der anderen Seite Nissan als kriselnder japanischer Autohersteller brauchte einfach diese Beteiligung eben auch für frisches Kapital. Das heißt im Endeffekt ganz klar umrissen, wer von dieser Allianz was wollte und in dem Fall eben auch Win-Win-Situation. Renault war damals nicht in einer akuten Krise, hat aber diese Chance gesehen, sich an Nissan zu beteiligen, um eben diese Skaleneffekte und da eben diese Größe zu bekommen, die bislang vielleicht gefehlt hat. Renault hatte dann eben 1999, genauer gesagt am 27. März 99, dann eben 36,8% an Nissan gehalten. Und es war im Prinzip, kann man sagen, das war, man könnte sagen, kein Zukunftsmärchen. Das war keine große Fusionsfantasie eines neuen Players, sondern das war eigentlich eine ganz pragmatische Antwort auf zwei unterschiedliche Probleme dieser zwei Player, die, wie gesagt, ganz unterschiedlich gelagert waren, die aber in so einer Win-Win-Situation aufgelöst wurden. Und man könnte im Prinzip sogar sagen, ich habe gerade gesagt, keine Fusion, kein großer neuer Player. Und das war eigentlich auch damals so ein bisschen der Clou, dass es eben keine klassische Fusion war. Es war eben damals der Versuch, gemeinsame Sache zu machen, ohne die eigene Identität zu verlieren. Man hat damals auch gesagt, dass solche Übernahmen und Fusionen häufig dazu führten, dass Unternehmen its identity, its soul verlieren würden. Mhm. Ja, also dass man im Prinzip die Identität am Ende dann opfert auf so einem Fusionstisch sozusagen. Mhm. Deswegen hat man damals versucht, Synergien, ja, Integration, ja, gemeinsame Projekte, ja, aber bewusst keine Verschmelzung. Man wollte Renault bleiben, man wollte Nissan bleiben. Und das war damals so ein bisschen auch so das Erfolgsrezept eigentlich dieser Allianz, dass sie attraktiv war, weil sie halt einfach Größe versprach, weil sie für finanzielle Sicherheit irgendwo auch gesorgt hat, ohne kulturelle Selbstaufgabe. Und das war den Playern die ja auch zwei Player sind, die aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen, einfach damals extrem wichtig. Ne?
Ja, es ist ja auch da, also ist ganz spannend zu sehen, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wenn man gerade auf die Vergangenheit der großen Allianzen schaut, zwischen großen Automobilherstellern, das waren jetzt nicht immer alles Erfolgsmodelle, wenn man auf Daimler Chrysler guckt, ein ganz prominentes und großes Beispiel, momentan ja auch Stellantis, ein wirklicher Multimarkenkonzern mittlerweile unter einem völlig neuen Markennamen auch. Ist ja jetzt nicht wie bei Volkswagen, wo wir quasi sich die Marken unterhalb einer sehr bekannten, traditionsreichen Marke quasi versammelt haben, sondern hier mit Stellantis ja auch ein Riesenplayer entstanden ist, der aber auch, wir haben jetzt die aktuellen Finanzzahlen ja auch gesehen, alles andere als jetzt in den absoluten besten Fahrwassern ist. Also auch die haben natürlich Probleme, so einen Megakonzern an der Stelle auf den richtigen Weg zu schicken. Und da gibt es viele strukturelle Probleme auch und viele prozessuale Themen auch, die wir ja auch zum Beispiel aus dem Volkswagen-Konzern kennen, wenn es um das Thema Abstimmung in den verschiedensten Bereichen geht oder gemeinsame Entwicklung und so. Da gibt es ja genug Probleme. Also wenn man so ein bisschen schaut in die Welt der großen Allianzen zwischen den Automobilisten, Pascal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt in jedem Bereich und überall immer ein absoluter erfolgsversprechender Weg ist. Und wir haben ja auch bei Nissan zum Beispiel gesehen, zum Jahreswechsel letztes Jahr ging es ja auch darum, ob man da vielleicht mit Honda wieder stärker reingeht. Da wurde irgendwann auch gesagt, nein, das ist doch nicht der Weg, den wir gehen wollen. Weil das natürlich immer ein Mammutprojekt ist, das da ansteht. Und es gibt sehr viel zu vereinheitlichen beziehungsweise zusammenzubringen, was vielleicht mittlerweile viele abschreckt, das jetzt in diesen Zeiten zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Und du sagst gerade in diesen Zeiten. Ich glaube, dass es einfach eine Phase gab, in der man solche Allianzen gut aufbauen konnte. Weil damals aber natürlich Ende der 90er, da ging es noch nicht um Software, da ging es noch nicht um Elektromobilität, da ging es um all das noch nicht. Da ging es um das Kerngeschäft und das war sehr klar umrissen. Und wenn es heute darum geht, in total unsicheren Transformationszeiten da gemeinsame Sache zu machen, dann ist das natürlich viel, viel wackeliger, sage ich mal, viel beweglicher. Dann will der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Es ist viel weniger klar umrissen, ist so meine Einschätzung da an der Stelle. Mhm. Aber wenn wir mal wieder zurückkommen auf diese Allianz, also wir haben jetzt gesehen, wie sie entstanden ist und warum damals die Idee war, nicht bewusst eine Fusion zu machen. Dann muss man natürlich auch über handelnde Personen sprechen. Ich habe es gerade schon gesagt, Louis Schweizer, damals Renault-Chef, war, man kann so ein bisschen sagen, der Architekt der Allianz. Carlos Ghosn war am Ende ihr operativer Vollstrecker. Der war am Ende der tatsächlich gemacht hat. Carlos Ghosn kam damals von Renault, war Executive Vice President und hatte schon im Prinzip eine Historie im Renault-Konzern, dort selbst kostentechnisch zu sanieren. Hat sicherlich auch den Ruf des Sanierers mit Kostendisziplin, mit Rotstift und ist damals in dieser Allianz eben zu Nissan entsandt worden, wurde dann ja auch Nissan CEO und das war einfach eine ganz entscheidende Person in dieser Allianz. Man sagt wohl damals auch, wäre Carlos Ghosn nicht zu Nissan nach Japan gegangen, dann wäre womöglich die ganze Allianz nicht zustande gekommen. Also das war schon ein ganz elementarer Teil dieser Allianz. Und er wurde dann ja in der Folge dann auch wirklich zum Vater dieser ganzen Allianz. Ist dann später auch Renault-Chef geworden und war eigentlich Chef von Renault, Nissan, später dann noch Mitsubishi, als dann Mitsubishi dann zu Nissan gegangen ist. Also da muss man ganz klar sagen, Carlos Ghosn als die zentrale Figur in den Nuller- und Zehnerjahren dieser gesamten Allianz, hat diese Allianz eben auf, gerade gesagt, wenn der Schweizer im Prinzip die Allianz auf den Weg gebracht hat, dann war Carlos Ghosn der die Allianz am Ende mit Leben gefüllt hat. Der aber auch ganz klar gesagt hat, so ein bisschen, ihm geht's auch nicht nur um den Rotstift. Er hat, ich habe ja ein Zitat von ihm gefunden bei seinem Antritt, er hat gesagt, while cost cutting will be the most dramatic and visible part of the plan, we cannot save our way to success. Wir können uns nicht erfolgreich sparen. Mhm. So, also da auch, ganz klar, es geht hier nicht nur um harten Sparkurs, es geht schon einfach darum, aus dieser Allianz das meiste rauszuholen. Und Das hat ja auch eine ganze Weile lang sehr gut funktioniert. Es kam irgendwie genau zu dieser Größe. Man war natürlich häufig ein Player, der weltweit dann ja auch, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, wenn man dann am Ende über die Konzerne redet, Renault, Nissan war im Prinzip eine Allianz, die als Autokonzern wahrgenommen wurde, die als eine Entität irgendwo wahrgenommen wurde, weil sie natürlich auch über viele Jahre ja gemeinsam ihren Umsatz, ihren Absatz und so weiter auch ausgewiesen hat. Das ist heute anders, aber in dieser Hochphase der Nuller und Zehner Jahre war die Allianz definitiv ein Erfolgsmodell. Und dann kamen natürlich Punkte, und da kommen ja mehrere Sachen zueinander, warum die Allianz heute so nicht mehr funktioniert. Ja, auf der einen Seite, und das haben wir gerade eben schon gesagt, weil natürlich in Phasen der Transformation, der unsicheren Zukunft dann vielleicht auch so eine internationale Zusammenarbeit nicht mehr ganz so einfach und nicht mehr ganz so trivial wird wie früher. Dazu gehört auch natürlich Carlos Ghosns etwas zweifelhafter Ausstieg, also zweifelhaft ist vielleicht euphemistisch ein bisschen.
Zurückhaltend formuliert, sag ich mal.
Genau, ihm wurde ja Untreue vorgeworfen, ist von der japanischen Justiz dann am Ende gesucht worden, hat sich dem dann entzogen und ist dann da sozusagen vor der japanischen Justiz geflohen. Also das war schon natürlich ein dramatischer Abgang von jemandem, der es dann am Ende vielleicht dann ja viel im Konzern oder in der Allianz gespart hat und sich dann aber vielleicht auch an der eigenen Tasche vielleicht ein bisschen bereichert hat. Wollen wir jetzt an der Stelle vielleicht jetzt gar nicht im Detail, das führt auch zu weit, das jetzt im Detail nochmal auszubauen, aber Carlos Ghosn dann ja so ein bisschen einfach unfreiwillig ausgestiegen. Dann kam Luca de Meo, das habe ich gerade schon skizziert, und dann war es ein bisschen eigentlich der ich will gar nicht sagen der Niedergang der Allianz, das wäre zu hart, aber so das Zurückbauen der gemeinsamen Arbeit. Und da wurde dann natürlich auch so in den jetzt 20er Jahren, 23 und auch 25 wurden dann diverse Schritte der Lockerung entschieden. Die Mindestbindung wurde auf 10% gesetzt. Die Flexibilität, was Projekte angeht, wurde auf beiden Seiten wieder erhöht. Nissan war nicht mehr an Impair-Investitionen verpflichtet. Ich habe es gerade eben aber schon gesagt. Dafür hat Renault aber zum Beispiel den ganzen indischen Markt vom Joint Venture übernommen. Mhm. Und Nissan ist eben aus diesem gemeinsamen Joint Venture raus. Also ja, zuerst war im Prinzip die Allianz so ein Rettungs- und Wachstumsmodell, dann absoluter industrieller Hebel für Größe. Heute kann man sagen, ist es ein sehr offener, sehr flexibler, ja, vielleicht Projektwerkzeugkasten mit so leichten Restverflechtungen und Verpflichtungen. Aber heute ist das eher wieder noch stärkere eigene Identität, die man ja nie aufgegeben hat, nie aufgeben wollte. Aber heute hat es dann schon eher den Charakter von, naja, wir können ja mal schauen, dass wir gemeinsame Projekte machen. Auch schon seit Jahren wird auch Absatz und Finanzkennzahlen werden nicht mehr gemeinsam ausgegeben, sondern getrennt, jeder für sich. Und du hast gerade schon angesprochen, da gibt's natürlich auch hier und da mal so Fantasien. Nissan-Honda-Fusion hast du angesprochen, dann vielleicht da auch, ja, ohne den Partner Renault dann an anderer Stelle dann auch wieder vielleicht sein Heil woanders zu suchen. Also die Allianz, die steht heute nicht mehr so fest wie früher, ist heute eher eine eher etwas losere Verbindung dort, wo sie Sinn macht und wo man interessante Projekte gemeinsam findet. Aber die harte gemeinsame Arbeit an gemeinsamer Größe, die gibt's heute so nicht mehr.
Aber auch in der Wahrnehmung, muss ich sagen, war es jetzt, finde ich persönlich, auch in die Phase, die du skizziert hast, auch unter Carlos Ghosn natürlich, war das doch noch viel stärker betont worden, auch wenn so ein bisschen auch an die Öffentlichkeitsarbeit geht oder an das, was man auch nach draußen hin verkörpern wollte, eine Allianz. Das, finde ich, hat sich quasi in den letzten schon 4-5 Jahren schon sehr stark aufgelöst und man nimmt die einzelnen Marken beziehungsweise die einzelnen Autokonzerne schon eher als auf sich gestellt war, muss ich sagen, an der Stelle. Von daher ist es quasi nur die Konsequenz daraus und wahrscheinlich auch, dass sich das immer weiter ablösen wird und beide da ihren eigenen Weg in den jeweiligen Märkten, in denen sie die Stärken sich für sich selber sehen, auch versuchen auszuspielen.
Ja. Aber Yannick, jetzt habe ich so ein bisschen skizziert, wo Renault in den vergangenen Jahren hergekommen ist. Ich glaube, das muss man, vielleicht war es ja oder hoffentlich war es natürlich auch für alle, die zuhören, nochmal ein bisschen spannend zu hören oder ein kleines Update. Vielleicht beschäftigt sich nicht jeder im Detail mit Renault, ist aber wichtig zu verstehen, wo Renault heute steht, warum man da steht, wo man steht, welche Entscheidungen in den letzten vor allem ja 4-5 Jahren getroffen wurden, um Renault neu aufzustellen, neues Gesicht zu verpassen, neue Modelle rauszubringen, ja. Hat ja auch ein spannendes Portfolio inzwischen Renault, Dacia als Marke ganz anders zu positionieren. Yannick, wo steht denn Renault heute, beziehungsweise was ist denn eigentlich jetzt die neue Strategie, die der neue CEO François Prouveau jetzt vorgestellt hat?
Genau, der neue CEO, der, wie du schon gesagt hast, seit Sommer 2025 am Ruder sitzt, sozusagen der Nachfolger von Luca de Meo. Und man ja hat schon das Gefühl, du hast es ja jetzt auch in deinen Ausführungen gesagt, dass Renault jetzt sich doch deutlich stärker fokussiert auf das, worauf es ankommt am Ende des Tages. Dass man stärker sich aufstellen will, dass man sich vielleicht aber an einigen Stellen auch eher beweglicher aufstellen, also flexibler sein müsste. Also eigentlich ist eine sehr klare Strategie zu sagen. Auf der anderen Seite kann man auch viel Fragmentierung wieder feststellen. Ne? Also Ampere zum Beispiel wurde wieder integriert, Horse ausgelagert. Du hast es ja schon schön erklärt. Die Allianz, wie gesagt, neu sortiert. Also da kann man jetzt auch so ein bisschen sagen, ja, aber es ist doch schon sehr viel noch im Unklaren und irgendwie noch ein bisschen vage, wie es vielleicht auch weitergehen kann, weil es doch sehr viele Baustellen gibt, an denen Renault momentan zu knabbern hat. Also wie gesagt, da gibt es einige Elemente, die eben auch zeigen, wie tiefgreifend eben dieser Umbau auch ist. François Prouveau eben ist eben nicht nur einfach ein neuer CEO, jetzt Nachfolger von Luca de Meo, sondern er ist ja als Zahlenmensch im Konzern auch bekannt, Einkaufschef gewesen, Chefcontroller, Architekt für viele Effizienzprogramme. Da kann man ja schon rauslesen, wo auch bei Renault natürlich die Reise jetzt in Zukunft hingehen wird, dass man sich stärker natürlich auch auf Effizienz konzentrieren will, wie alle anderen Autobauer natürlich auch in momentanen Zeiten, sich sehr stark darauf fokussieren muss, dass man eben die Kosten runterbekommt, und Sparprogramme werden auch für Renault natürlich anstehen. Das ist ganz klar. Dann gibt es andere Herausforderungen, die anstehen, zum Beispiel natürlich auch durch chinesische Hersteller, die ja auch auf den europäischen Markt drängen mit günstigen Fahrzeugen, gerade im Elektromobilitätsbereich. Und das ist ja auch ein Segment, ähnlich wie zum Beispiel ja auch für Volkswagen, ein Segment, in dem sich auch Renault tummelt und auch zusehen muss, dass die neue Konkurrenz, die jetzt dazukommt, auch irgendwie abgefedert wird oder beziehungsweise man mit guten Modellen und einer guten Strategie auch dagegen arbeiten kann. Also ist eben die Frage, ist Renault heute strategisch ausgereifter oder verteilt der Konzern seine Risiken, weil er irgendwie allein auch nicht mehr genug Kraft hat? Und da ist jetzt eben in der vergangenen Woche im Zuge auch der oder im Nachgang auch der Bekanntmachung der Zahlen, wo natürlich auch starker Gewinneinbruch wieder zu Buche stand bei Renault, eben auch der neue strategische Fahrplan, der François Prouveau jetzt sozusagen für sich formuliert hat, beziehungsweise nicht für sich, sondern natürlich für den Konzern, aber sozusagen seine Duftmarke an der Stelle setzen will. Und ich hatte es gesagt, Zahlenmensch, jemand, der sehr stark auf die Zahlen schaut und eben auch auf das Thema Effizienz. Und unter diesem Motto steht quasi auch der neue Strategieplan namens Future Ready. Also jetzt für mich an der Stelle kein besonders kreativer Name, auch wenn er kreativ aussieht, mit der unterschiedlichen Groß- und Kleinschreibung, aber das nur am Rande. Aber dieser Strategieplan, der kann man eigentlich auch sagen, der orientiert sich auch so ein bisschen an chinesischen Erfolgsprinzipien, wenn man so will. Denn nicht nur wurden in diesem Plan neue Modelle angekündigt für 2030, 36 an der Zahl, davon 16 vollelektrisch plus mehrere Hybridvarianten. Es soll einen Range Extender geben, um auch so ein bisschen Nachfrageschwankungen beim Thema Elektromobilität auszugleichen. Plattformkosten für Elektroautos, die sollen um 40% gesenkt werden. Und da kommen wir ein bisschen vielleicht auch zu dem Thema chinesische Erfolgsprinzipien. Die Entwicklungszeit, die soll natürlich auch massiv sinken, nämlich unter 2 Jahre, so ein bisschen nach dem Twingo-Vorbild, der ja zusammen mit chinesischen Entwicklungszentren entwickelt wurde, unter anderem mit dem ACDC, dem Advanced China Development Center, der eben auch in Rekordzeit entstand und auch für einen sehr guten Preis für unter 20.000 Euro eben auf den Markt kommen soll. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen das Vorbild, wie es jetzt in der Entwicklung in Zukunft aussehen soll. Prouveau hat selber früher den Aufbau von F&E-Strukturen in China auch betreut. Und er bringt jetzt diesen Kulturtransfer quasi mit in die Konzernstrategie ein. Und dazu auch nochmal eine Einschätzung eines Branchenanalysten beziehungsweise eines Finanzanalysten vom Bankhaus Oddo BHF, und das ist Michael Fundoukidis, der gegenüber dem Handelsblatt gesagt hat, ja, China hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es nicht nur eine Frage des Geldes ist, sondern auch eine Frage der Kultur, also Dinge grundlegend anders zu machen und Methoden zu verändern. Also es geht hier, wie gesagt, auch einem Provo, nicht nur um die reinen Zahlen, sondern auch um das, um die Herangehensweise an das eigene Portfolio und an das eigene Kernprodukt am Ende. So, und im Zuge dessen, und das Ganze übersetzt auch natürlich im Bereich Produktion. Auch das ist ein wichtiger Part im Bereich der neuen Strategie Future Ready, denn die Produktionskosten sollen natürlich auch runter um 20%. Das ist das absolute definierte Kernziel. Es sollen 30% weniger Komponenten eingesetzt werden in diesen Prozessen, oder wie schafft man das, dies auch zu erreichen, vor allem was das Thema Produktionskosten anbelangt, sollen natürlich auch neue Methoden eingesetzt werden, neue digitale Methoden, neue Tools, unter anderem wieder unser Thema aus der vergangenen Woche, sollen 350 humanoide Roboter über die Zeit in den Produktionsnetzwerken oder in den Produktionsstandorten eingesetzt werden, künstliche Intelligenz natürlich, soll Maschinenstillstände halbieren, helfen an der Stelle, um da auch eben Ausfälle zu vermeiden. Und man kann eigentlich auch sagen, auch hier meint es Provo wörtlich, wenn er von China Speed spricht, und er nutzt eben dafür Methoden, die er selbst im chinesischen Markt dann auch aufgebaut hat. Kürzere Zyklen, aggressivere Industrialisierung, neue Lieferantennetzwerke auch und auch eine stärkere modulare Plattformstrategie. Also das mal so ein bisschen zu den Hard Facts aus dem neuen Strategieplan von Provo. Auch das Thema Internationalisierung, Exportwachstumsstrategie spielt eine Rolle. Renault will 14 Modelle nur für internationale Märkte entwickeln. Das gab es in dieser Form bislang auch nicht. Wichtige neue Punkte sind auch, Indien wird nicht nur Produktions-, sondern auch Entwicklungsstandort. Du hast es ja auch schon angedeutet. Ne? Mhm. Renault übernimmt ein ehemaliges Nissan-Werk. Dort auf dem Subkontinent sollen eben Fahrzeuge speziell für andere Märkte außerhalb Europas entwickelt werden. Indien, Südamerika, Südkorea. Also auch hier ein Ziel, deutlich mehr als die bisher anvisierten 50% Absatz auch außerhalb Europas. Also Renault bleibt auch ein internationaler Player. Des Weiteren ein Thema, auch wenn du es ja angedeutet hast, dass die Allianz nicht mehr so eine zentrale Rolle spielt und vielleicht da auch am Bröckeln ist, geht es natürlich auch bei Renault weiterhin um Kooperationen mit anderen Autoherstellern. Ne? Mit Ford lässt man aktuell 2 E-Modelle in Nordfrankreich bauen. Es laufen auch Gespräche über leichte Nutzfahrzeuge. Geely, chinesischer großer Autokonzern, mit dem man ja schon das Joint Venture Horse gegründet hat. Also das auch nochmal ein interessanter Aspekt an der Stelle. Auch hier geht es um Plattformnutzung, zum Beispiel in Südkorea, oder Beteiligung am Brasilien-Geschäft. Auch hier will man die Kooperation ausbauen. Nissan bleibt ein strategischer Pfeiler, trotz der Distanzierung, über die wir schon gesprochen haben. Aber es ist jetzt ja noch nicht die endgültige Aufkündigung der Allianz an der Stelle, beziehungsweise der Zusammenarbeit. Wichtig aber auch und spannend auch an der Stelle, man will natürlich auch im Bereich Software, im Bereich Konnektivität und bei digitalen Fahrfunktionen vorankommen. Hier gibt es Kooperationen unter anderem mit Google, Qualcomm, das, was wir quasi auch bei anderen Autoherstellern sehen. Auch da will man ja auch bei Renault ein bisschen was aufholen.
Ja, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen, da komme ich gerade drauf, auf unsere Connected Car Innovation Studie, die wir ja einmal im Jahr mit dem Center for Automotive Management rund um Stefan Ratzel und Cisco rausbringen. Und du bist da immer so Herr der Studien. Unser früherer Chefredakteur hat immer Oberstudienrat zu dir gesagt. Das heißt, du weißt doch bestimmt ganz genau, wo Renault da steht im Connected Car Innovation Index. Ja. Ist das denn ein Player, der sich in den letzten Jahren dadurch technologische Innovationen hervorgetan hat, wenn wir jetzt mal rein auf die Weiterentwicklung wirklich von technologischer Basis schauen?
Also ich sag mal so, die Kooperationen, die sie jetzt eingehen mit Digitalplayern oder Tech-Playern, die sind schon ganz sinnvoll.
Ist gut, dass es die gibt, oder?
Sag ich jetzt mal an dieser Stelle. Nein, also will jetzt hier auch nicht von oben herab da jetzt irgendwie Renault da abkanzeln. Aber wenn man so ein bisschen auf die vergangenen Jahre schaut, was Renault in diesem Index, also guckt ja sehr stark eben auf das Reifegrad, auf die Innovationsstärke von Connected Car Innovationen im Bereich autonomes Fahren, Interfaces, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Konnektivität natürlich und mittlerweile auch das Thema Electric Ecosystem, also das Ökosystem, in dem sich Elektroautos sozusagen bewegen an der Stelle, ist mittlerweile auch dazugekommen. Und da hat sich Renault jetzt in den letzten Jahren wirklich nicht besonders hervorgetan. Es bewegt sich jetzt nicht unbedingt im Bereich der Spitzenreiter, sondern tatsächlich eher im hinteren Bereich des Rankings. Also im letzten Jahr 2025 hat den Gesamtwert von 17% im Indexwert bekommen. Also wenn man das zum Beispiel mit Konkurrenten wie Volkswagen vergleicht, die 66% haben und damit auf Platz 1 kommen, oder den Chinesen, die so sich im 30er-Prozent-Bereich bewegen, also auch zu den High-Performern gehören, ist das tatsächlich bei Renault nicht der Fall. Also Renault rangiert da schon eher im hinteren Mittelfeld beziehungsweise am Ende des Rankings. Und es war auch, auch zu Beginn, in den ersten Jahren, in der wir diese Studie gemacht haben, nie so, dass Renault jetzt besonders, oder auch die Allianz, auch Nissan, auch noch Mitsubishi, da hat man mal hier und da so ein paar, das ist ja auch mal ein bisschen abhängig von bestimmten Modellgenerationen, die man in dem Jahr sich auch anschaut. Da gibt es mal Ausreißer nach oben und mal unten. Aber bei Renault und Nissan war das eigentlich in den letzten Jahren nie so, dass sie im vorderen Bereich dieses Rankings eben gelandet sind. Also das sieht nicht so gut aus. Deswegen ist natürlich hier auch gerade wirklich die Frage, ob man es schafft, hier auch wirklich Fahrt aufzunehmen und eine gewisse kritische Größe zu erreichen. Also jetzt ist Ampere wieder zurück in eigenen Konzernstrukturen. Es ist natürlich hier auch die Frage, ist das jetzt ein gutes Zeichen oder kein gutes Zeichen? Weil man sich vielleicht, Ampere, du hast es ja gesagt, es geht ja nicht nur um Software und Konnektivität an der Stelle, sondern auch um das Thema Antrieb bei Ampere. Ist natürlich die Frage, ob es jetzt in naher Zukunft eher um die Antriebsfrage geht, um sich da eher darauf zu konzentrieren, oder ob es jetzt auch darum geht, im Bereich Software hier wirklich wieder den Anschluss zu bekommen. Was ganz spannend ist, und das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, Renault hat sich im letzten Jahr in einem Technologiefeld, und ich habe es gerade schon genannt, das erste Mal jetzt in dem Connected Car Innovation Index mit dabei ist, hervorgetan. Und das ist das Electric Vehicle Ecosystem, wo Renault auch den Award unter anderem gewonnen hat, den CCI Award im Bereich Vehicle to Grid. Da gibt's jetzt, haben sie im vergangenen Jahr einen Service auf den Markt gebracht, der das ganze Thema erleichtert. Und das Thema Vehicle to Grid, bidirektionales Laden, das soll ja auch in Deutschland Fahrt aufnehmen. Dazu hatten wir ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Also da sind sie ganz vorne mit dabei, ist aber auch noch ein sehr, jetzt in der Studie und grundsätzlich auch noch ein sehr junges Innovationsfeld, wo sich die OEMs noch ein bisschen schwer tun, mit Ausnahme eben Renault, die da durchaus vorne mit dabei sind. Also da gibt es durchaus eine Marktlücke, aber zumindest ein nicht wirklich bestelltes Feld, wo man sich jetzt schon gut tummelt und worauf man sicherlich auch aufsetzen kann. Also das
ja.
ist
Und das finde ich ja spannend. Das finde ich ja spannend, Yannick, weil jetzt kann man natürlich sagen, Renault hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht als großer, innovativer Player im Bereich Vernetzungstechnologien, Software und so weiter hervorgetan. Ne? Okay, lag vielleicht auch die letzten Jahre gar nicht der Fokus drauf. Wir haben heute schon gehört und drüber gesprochen, wie die Transformation ausgefallen ist und dass man sich dann natürlich auch von den strategischen Wegen der Vergangenheit so ein bisschen freimachen musste und dann erst mal 4-5 Jahre der Transformation angestoßen hat. Jetzt, Yannick, habe ich den Eindruck, auch mit der aktuellen Strategie, geht es dann eher darum, aus diesem Transformationsumfeld im Rücken jetzt dann wirklich wieder die eine richtige Spur zu finden. Also nachdem man jetzt lange so ein bisschen natürlich einfach ja dem Navi angeschaltet hat und jetzt mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen aus dem Dschungel, jetzt wieder auf die Autobahn und Fahrt aufnehmen. Und das Thema operative Exzellenz heißt es ja immer so schön. Ja. Also du hast gesagt, Effizienz und das Thema Produktionssystem. Also da jetzt wirklich einsteigen zu können, ist auch mein Eindruck, dass vielleicht Renault jetzt den kleinen Vorteil hat, vielleicht schon wirklich so 4-5 Jahre Erneuerungskurs und Transformation hinter sich zu haben. Ne, wo andere jetzt vielleicht gerade wirklich noch die großen Einbrüche haben und verkünden müssen, steht man jetzt vielleicht schon ein bisschen stabiler da und hat ein bisschen Erneuerung schon im Rücken, ist so mein Eindruck. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte mit dem Punkt, den du sagst, mit dem EV-Ecosystem und Connected Car und Software und so weiter, es ist halt auch ein bisschen einfach die andere Strategie zu sagen, okay, wir können das nicht alles selber machen, wir können hier nicht in all diesen Themen irgendwie Vorreiter werden und exzellent unterwegs sein. Was ist der Punkt, der für die nahe Zukunft, für die kurzfristige Zukunft, für uns der entscheidende ist, auch gegenüber dem Kunden? Und viele OEMs, auch in Deutschland zum Beispiel, haben das in den vergangenen Jahren sehr stark mit Thema Software und Vernetzung und so weiter beantwortet und viel investiert und versucht, viele Dinge selbst zu tun, selbst zu übernehmen. Die alte Diskussion rund um, muss jetzt jeder Hersteller ein eigenes Betriebssystem irgendwie entwickeln? Und da ist ganz, ganz viel reingeflossen, ganz viel Aktivitäten, Carriot mit 5000 Mitarbeitenden. Mhm. Also da ist man früh in dieses Thema reingegangen und wir haben ja auch gesagt, dafür in das Thema Elektromobilität, also bei der Frage, was für Fahrzeuge habe ich eigentlich in Zukunft unterm Hintern, wenn ich drin sitze, ja, da ist man so ein bisschen zögerlich unterwegs gewesen. Bei Renault habe ich den Eindruck, dass man erstens das Thema Elektromobilität auch relativ stark voranstellt, sehr stark in den Mittelpunkt auch der entsprechenden Werbekampagnen stellt und der Modellpalette, die dann kommt oder auch schon da ist.
Bezahlbare Elektromobilität.
Und bezahlbare Elektromobilität, die dann natürlich kommt, was wir auch ja viel diskutieren. Und dass man dann irgendwie sagt, dass man sich in diesem Electric Vehicle Ecosystem wirklich hervortun kann, weil vielleicht das die Lücke ist, die man finden muss. Weil ich das ganze Thema Vernetzung und Software, das kann ich auch mit Partnern machen. Wir können ja an der Stelle mal den kleinen Spoiler machen, dass wir in einer der nächsten Folgen auch definitiv auf Polestar schauen werden, weil ich die Gelegenheit hatte, mit dem CEO Michael Loescheller zu sprechen, den ich natürlich auch angesprochen habe auf das Thema frühe Entscheidung für zum Beispiel Android Automotive und da halt in Abhängigkeiten reinzugehen. Und da aber ganz klar ist, dass die Bewertung für den Kunden am Ende eine absolut positive ist. Das heißt, du musst im Prinzip selbst nicht diese ganze Basisarbeit machen. Du gehst in vielleicht ein bisschen in die Differenzierung am Ende irgendwo rein, aber die Basisarbeit, die macht man über einen Partner und für den Kunden hat sogar noch den Vorteil, dass du ihnen ein Ökosystem anbietest, ein Vernetzungsökosystem, ein digitales Ökosystem anbietest, was sie von ihren privaten Geräten aus dem Consumer Electronics Bereich schon kennen. So, will sagen, dass Renault wahrscheinlich auch relativ gut hingehen kann und sagen kann, ja, das ganze Thema digitales Ökosystem, das können wir doch wunderbar mit Partnern machen. Aber wenn wir es schaffen, das Electric Vehicle Ecosystem und das ganze Vehicle to Grid und diese ganzen Services, wenn wir die sauber aufbauen können, dann können wir in Europa ein gehöriges Wörtchen im Bereich Elektromobilität mitreden. Und es ist so ein bisschen, kommt es mir vor, wie die Entscheidungen, so wir können nicht alles machen, aber was ist das, was uns in Zukunft unterscheidet? Und vielleicht ist das nicht Software und Vernetzung, weil das kann man gut über Partner machen. Da müssen wir uns gar nicht differenzieren. Die Leute freuen sich, wenn sie CarPlay nutzen können und nutzen gar keine eigenen proprietären Oberflächen und so weiter.
Ja.
Das finde ich schon spannend, denke ich.
Ja, das absolut sehe ich genauso. Sich als großer OEM den ganz großen Bauchladen in jedem Bereich versuchen, an die Spitze zu kommen, sondern sich da auch vielleicht seine Ökosysteme beziehungsweise seine Biotope zu suchen, in der man dann wirklich da sich auch weiterentwickeln und entfalten kann. Aber es geht natürlich dabei auch, und ich meine, dieses Electric Vehicle Ecosystem Thema, also Vehicle to Grid und zum Beispiel, das sind ja alles so Sachen, die müssen natürlich auch kommuniziert werden. Das ist natürlich was auch nicht absolut einleuchtend ist, dass das ein strategischer Vorteil ist. Das ist erklärungsbedürftig. Das ist jetzt nicht wie so ein einfacher, sag ich mal, einfacher Parameter wie das Thema Reichweite eines Elektroautos, wo ich dann als Endkunde sage, oh, der hat 500 Kilometer Reichweite, das ist ein super Vorteil für mich, das ist ein super, ne, also das ist natürlich was auch erklärt werden muss. Inwiefern kann ich denn als Kunde dann auch meinen Nutzen aus dem Thema Vehicle to Grid ziehen? Aber es ist auch auf der anderen Seite wieder ein Thema, wo man auf das man sich setzt, wo man auch die Hürden abbauen kann, was das Thema Elektromobilität irgendwie momentan in den Köpfen der Endkonsumenten eben auch noch, wo viele Probleme eben auch noch da sind. Und den Abbau dieser Hürden sich zu machen, ist eben, glaube ich, ein guter Weg und kann vielleicht auch helfen, nachher das eigene Portfolio dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, erklärungsbedürftig und ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, was ich da als Kunde auch als für einen Vorteil am Ende des Tages auch rausziehen kann.
Ja.
Ganz grundsätzlich würde ich auch mal sagen, dass Renault schon, finde ich, auch ein ganz gutes Beispiel dafür ist, das zeigt, wie schwer es momentan für europäische Autohersteller ist, noch erfolgreich zu sein, weil es so viele Baustellen, so viele Herausforderungen, China, wie ist das mit der chinesischen Konkurrenz? Ist man zu abhängig vom europäischen Markt? Wie viel Kapital brauche ich, um bestimmte Umfänge selbst zu entwickeln? Wo investiere ich noch? Wo gehe ich lieber auf Partnerschaften, wie du gerade schön gesagt hast? Wie ist es mit den politischen Abhängigkeiten auch im Falle von Renault gibt es ja auch einen gewissen Anteil, den der französische Staat auch noch am Konzern hält. Das ist ja vergleichbar ungefähr auch mit Volkswagen hierzulande. Da gibt es so viele Dinge, die ich als Konzern da mit in die Waagschale werfen muss und so viel auch balancieren muss an der Stelle. Und das eben in finanziell und wirtschaftlich so schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan haben. Dann haben wir noch die externen Effekte durch die geopolitischen Verwerfungen, wie wir es immer so schön nennen, oder vielleicht auch ein bisschen euphemistisch benennen, weil wenn man die aktuelle Situation mit dem Iran-Krieg schaut und den Folgen für die Wirtschaft, das sind ja Dinge, die ich ebenfalls mit einpreisen muss, aber kaum abschätzen und auch kaum antizipieren kann, was da alles auf einen zukommt. Und an Renault, ähnlich auch, wie man es auch beispielsweise an Volkswagen sieht oder an anderen Herstellern, kann man das ganz gut sehen, wie schwierig es ist eben für solche Großkonzerne, sich da momentan krisenfest und zukunftssicher aufzustellen.
Trotzdem, finde ich, kann man, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, feststellen, dass Renault sicherlich in den letzten Jahren einiges richtig gemacht hat. Zumindest einfach, wie ich es gesagt habe, spannend zu sehen, welchen Weg man schon hinter sich hat, den vielleicht der ein oder andere OEM auch erst noch machen muss. Das könnte jetzt für die nächsten Jahre auch ein kleiner Vorteil auf dem europäischen Markt sein, jetzt vielleicht schon mit genau dieser Transformation im Rücken unterwegs sein zu können. Aber selbstverständlich sind da noch nicht alle Hausaufgaben gemacht und noch ist man wirtschaftlich jetzt auch nicht da, dass man jetzt wie Dagobert Duck durch den Geldspeicher schwimmt, sondern da muss man natürlich noch eine ganze Menge passieren.
Ja.
Aber Yannick, ich finde, das war eine ganz für mich interessante Folge. Ich hoffe natürlich auch zum Zuhören, aber eben auch zum Einarbeiten so ein bisschen einfach in diese Unternehmen. Und wir haben es schon gesagt, das werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle öfter noch machen, dass wir auch so ein bisschen einfach mal auf Player schauen, dass wir einfach ein bisschen auf Unternehmen schauen.
Ja.
Die entweder vielleicht die großen angestammten Migranten sind. Du hast gesagt, Stellantis, das müsste man sich eigentlich mal anschauen, weil da läuft es momentan richtig schwierig. Und das ist ja auch so genau diese gegenteilige Strategie. Dieses Prinzip funktioniert heute eigentlich kritische Größe im Sinne von riesig groß, dann wird es schon gehen. Vielleicht doch nicht, weil Renault ist ein Beispiel dafür, wie man sich gerade aus so einer Allianz eher rauszieht, eher wieder kleiner macht, fokussiert und dann vielleicht doch einfach dann gut fährt damit.
Ja, und ich, was ich noch am Ende noch dazu sagen möchte, ist, weil natürlich momentan auf die Autobranche oder allgemein auf die Autoindustrie natürlich auch immer negativ gesehen wird, die ist in der Krise, steckt tief fest in der Krise. Aber wenn man sich so mal die einzelnen Beispiele, und wir hatten in der letzten Zeit ja unterschiedliche, jetzt Renault, wir hatten davor Lucid, ein ganz anderes, sage ich mal, Set oder ganz anderer Ausgangspunkt, von wo man gekommen ist und wie man jetzt auch agieren kann, weil man eine ganz andere Größe hat und weil man einen ganz anderen Ansatz vielleicht auch hat, aber eben auch Probleme hat. So, und auch bei Renault jetzt, bei einem traditionsreichen großen OEM, gibt es ganz viele Probleme, ganz viele Baustellen, aber eben auch ganz viele Dinge, die positiv sind und die, auf denen man aufbauen kann, wenn man sie richtig strategisch verortet in den aktuellen Zeiten. Und das finde ich total spannend, dass man es dann doch an ein oder anderen Stelle etwas differenzierter sehen muss, als es momentan vielfach auch in den Medien gemacht wird. Also da gibt es sicherlich Licht und Schatten, wobei natürlich der Schatten momentan etwas größer sich erstreckt als vielleicht das Licht. Aber wir bleiben optimistisch, glaube ich, an der Stelle.
Ist ja fast poetisch zum Ausgang. Wir finden ein Ende, Yannick.
Ja.
Du hast gerade so schön poetisch aufgehört. Was soll man da noch sagen? Außer wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.